Fragen, den ich eigentlich vor 5 Jahren geschrieben habe zu einer ganz anderen Situation als einem Krieg. Aber ich hatte total auf dem Herzen, euch den heute nochmal mitzugeben, weil ich glaube, dass der auch heute ganz besonders viel Kraft hat und uns an biblische Wahrheiten erinnert. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du kannst vor Angst nicht schlafen. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du kriegst kein Auge zu. Dein Herz mit Druck und Unruhe beladen, Furcht drückt dir die Lungen zu und ich weiß, wie es sich anfühlt, sich sein eigenes Gefängnis zu bauen. In übervollen Gedanken verlierst du den Faden und spürst Panik in Wellen gegen deine brüchigen Mauern schlagen und mir ist wichtig, dass du weißt, es ist okay. Es ist okay, wenn du vor Sorge keinen Ausweg siehst. Es ist okay, wenn du im Sturm den Überblick verlierst. Es ist okay, zu weinen und zu Gott zu schreien. Es ist okay, aus Frust und Schmerz einmal liegen zu bleiben. Es ist okay, keine Antwort auf Angst zu haben. Es ist okay für ein paar Tage, aber bitte nicht für Jahre. Es ist okay, solange du aufstehst und zu leben probierst. Es ist okay, bis du dich ihr freiwillig zum Fraß vorwirfst. Das hast du doch nicht nötig. Schließlich ist dein Vater König. Und als Christ ist es so leicht, sich selber schlecht zu machen. Eigentlich sollten wir doch gar keine Sorgen haben, alles auf ihn laden und uns an seinem Festmahl laben. Oder kann es sein, dass wir was falsch verstanden haben? Ist es Sünde, Angst und Fragen im Herzen zu tragen, sollen wir nicht vollkommen auf Gott bauen? Ist es nicht unser Auftrag, ihm ganz zu vertrauen? Ich möchte fragen. In einer Phase der Verzweiflung, in dem Chaos unserer Tage. Sind es da diese Phrasen, die mir helfen sollen, mich federleicht durch den Tag zu tragen? Teilweise schon, doch ich glaube, wir liegen auch etwas daneben. Lasst mich Jesus als Beispiel nehmen. Er kann auf Wasser gehen und lässt Blinde sehen, aber weint um den Verlust seines toten Freundes Lazarus, ein Mann mit einem Glauben aus Stahl. Und trotzdem empfindsam für Angst und für Qual. Kurz vor dem Kreuz floss bei ihm blutsgleich der Schweiß, was nicht heißt, dass er nicht um die Gegenwart seines Vaters weiß. Das Problem ist nicht die Angst an sich. Vielmehr zu sagen, loslassen will und kann ich nicht. Ich werde brechen unter diesem Gewicht, aber ich bin nicht wichtig. Gott hat keine Zeit für mich. Ich frage dich, wenn du glaubst, dass Gott der ist, von dem er sagt, dass er es ist. Warum glaubst du dann nicht, dass er das tut, von dem er sagt, dass er es tut? Er kennt dich und er kennt dich gut. Er, der ist und immer sein wird. Er, der sagt, ich bin und ich gebe allem Sinn. Ich bin dein Schöpfer und ich teile nicht. Ich bin dein Gott und ich umgebe dich. Ich bin Jahwe und ich warte. Jeden Tag bin ich dein Fels. Ich verlasse dich nicht. Ich lasse dich nicht fallen. Ich liebe dich. Unabdingbar. Unabänderlich, immer gleich, auch in Krieg und in Finsternis, auch in Krankheit und Leid. Und ich gab dir keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Also fürchte dich nicht, denn ich gebe dir Halt. Glaub mir, du bedeutest ihm was. Und ich erkläre dir das gerne. Schau, der Schöpfer der Himmel und Meere. Er schuf Sonne und Sterne, platzierte Blumen und Berge und sagte am Ende, genau du fehlst noch auf meiner Erde, du passt perfekt ins Bild und bist essentiell für dieses Meisterstück. Das bewegt mich zu glauben, dass unsere Sorgen auch ihm seine Nächte rauben und was sich für uns wie Warten anfühlt, ist die Zeit, in der er unsere Batterien neu füllt und uns in die Schar seiner Engel einhüllt. Und wenn Jesus sagt, kommt her, ich will euch eure Last abnehmen. Ist vielleicht der wahre Segen nicht, dass sich alle Probleme im Winde verlieren, sondern dass wir lernen, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du musst das nicht allein durchstehen. Es ist nicht ganz oder gar nicht, nicht Gott oder ich, sondern ein gemeinsamer Prozess. Und ich bin mir gewiss, dass es Gnade ist zu wissen, da ist ein Masterplan, der am Tag 0 begann und am Kreuz bereits sein Ende nahm. Und es ist okay, manchmal müde zu sein. Es ist okay, wenn du sagst, du fühlst dich so klein. Es ist okay, zu weinen und einfach mal liegen zu bleiben. Es ist okay, keine Antwort auf Angst zu haben. Es ist okay, Für ein paar Tage, aber bitte nicht für Jahre, denn letztendlich sind es diese schwierigen Phasen, die uns klar machen, wie schön es ist, jemanden da zu haben, dem zu trauen ist. Der uns stützt und sagt, ich weiß, alleine schaffst du das nicht, aber das ist auch nicht nötig. Ich kümmere mich. Denn ich bin der König und ich bin immer für dich.
Hallo? Hört ihr mich? Noch nicht. Habe ich alles? Ist an. Gut. Zum Glück arbeite ich nicht in der Nähe. Rauscht es wegen mir? Das ist mein Bart wahrscheinlich. So. Dad sagt immer, ich habe zwei linke Hände, wenn es so. Ich wollte ihn ja nicht hochmachen. Ja, das war schon Absicht. Nee, nicht hoch. Liegt es doch an mir? Ich kann auch ein Handmikro nehmen. Mach mein Handmikro. So, schön. Ich bin sehr anstrengend für die Technik, wenn ich mit meinem Handmikro predige, weil ich so viel gestikuliere. Das ist jetzt euer Problem. Super. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Es ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, zumindest als Prediger, sonst war ich ja schon häufiger hier. Und ich glaube, das Thema ist ganz passend für die Situation. Es geht nämlich heute um das Thema Gebet. Und bevor ich hier anfange, würde ich gerne auch noch beten und dann jumpen wir rein und gucken, was Gott heute vorhat. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist, Herr. Ich danke dir, dass du heute sprechen willst. Ich danke dir, dass du so unglaublich viel mit uns vorhast, Herr. Und ich bete auch in diesen schwierigen Zeiten, dass wir nicht aufhören zu hoffen, dass wir nicht aufhören zu beten und dass wir nicht aufhören, mutig zu sein. Und Herr, ich bete für alles, was in der Ukraine passiert. Herr, ich bete für Kraft. Ich bete für Weisheit, aber ich bete auch, dass dein Wille geschehe. Und Herr, ich bete auch für die Gemeinde, für alle, die heute hier sind, Herr, dass du unsere Herzen aufmachst zu dem, was du sagen willst, zu dem, was du verändern willst, Herr. Und ich bete, dass wir anders aus der Tür wieder rausgehen, als wir reingekommen sind. Weil du heute Morgen in unser Leben sprechen willst und weil du an uns arbeiten willst. In deinem Namen. Amen. Ich habe schon gehört, die letzten Wochen waren auch schon der ein oder andere Gast da, auch aus meinem Freundeskreis. Ich habe es ja leider nicht geschafft. Wir hatten einen kleinen Covid-Fall. Gut, dass wir das noch auf der Autobahn gemerkt haben. Sonst hätten wir hier alle einen Covid-Fall. War mit Janis gut? Sehr gut. Sehr gut. Er hat gesagt, ich soll nach Feedback fragen. Nein, Spaß. Alles cool. Das Thema heute, das Gebet, ist ein Thema, was mir total am Herzen liegt. Weil ich war so ein Jugendlicher damals. Ich habe Gebetsgemeinschaft nicht gemocht. Ich sage es ganz ehrlich. Das war mir zu lange, zu still und ich durfte nicht die ganze Zeit reden. Drei Dinge, die mir total schwer fallen. Aber über die Jahre habe ich versucht, viel zu lernen über das Thema Gebet. Und ich habe in meiner Vorbereitung für heute eine ganz alte Predigt von mir gefunden. Die ist jetzt 4 Jahre her, die ich so ein bisschen mit als Grundlage genommen habe für heute. Und das war zu einer Zeit, wo wir damals Family Church, das ist so ein Gemeindegründungsprojekt, wenn man so will, in Dierdorf gestartet haben. Da war ich noch vor 4 Jahren, wie alt war ich da? So 18, 19. Und in der Zeit war es total wichtig für mich, das Thema Gebet zu lernen, weil es kamen ganz viele neue Herausforderungen. Wir hatten gerade Family Church gestartet, es ging irgendwie total ab, das war im Westerwald, da gibt es sonst nichts, das heißt, wenn man da eine Gemeinde startet, gehen alle hin. Und ich hatte viel zu kämpfen mit Themen, weil es kamen viele neue Herausforderungen, ich musste regelmäßig predigen, ne? Man war verantwortlich für Leute und alles. Und ich stand manchmal im Gebet und dachte so, was sage ich denn jetzt noch? Was ist richtig zu sagen, vielleicht auf der Bühne? Was ist richtig zu sagen im Gebet in meinem Leben? Wie sollen wir eigentlich beten? Weil ich habe mich selber oftmals wiedergefunden, auch in der Zeit, wo ich müde war, wo ich auch nicht unbedingt Bock auf stille Zeit und Bibellesen hatte. Und dann trotzdem gebetet habe, Herr, schenk mir dein Wort oder lass mich da was erkennen. Allerdings war das ein total unehrliches Gebet, weil ich hatte gar keinen Bock. Und das viel ehrlichere Gebet, und das ist, was ich damals gelernt habe, war zu beten, Herr, ich wünschte, ich hätte wieder Hunger. Ich wünschte, ich würde beten wollen. Und in dieser Zeit habe ich ganz viel über das Gebet gelernt und das in eine Predigt gepackt und die mitgenommen, weil ich glaube, dass die Bibel ist total praktisch. Ich habe damals gedacht, so, wie lerne ich beten? Habe Pastoren gefragt, die haben gesagt, guck in die Bibel. Hey, Jesus erklärt das, Step by Step. Das ist einfach so 7 Schritte, zack, machen, fertig. Und das nehme ich heute mit. Und deswegen wünsche ich mir für heute, für uns alle, dass wir das Thema Gebet neu entdecken. Ja, dass so was Neues in Altem finden. Etwas, was ihr schon kennt und wo es viele Bücher gibt oder viel darüber gepredigt wird. Aber ich wünsche mir, dass wir Neues in Altem finden. Denn Gott sagt in seinem Wort, Matthäus 7, also bittet und es wird euch gegeben. Und doch kämpfen wir so oft mit dem Gefühl, Gott hört uns gar nicht. Und mein Wunsch ist, dass wir heute in dieser Predigt da auf Gottes Wort schauen und dadurch geschliffen, verändert und aber herausgefordert werden, praktisch herausgefordert werden, das Thema Gebet nochmal neu in unserem Leben einzugehen. Und die allererste Frage, und die stelle ich jede Predigt, das solltet ihr schon wissen, ist die Frage, wo stehst du? Weil es geht, in dieser Predigt geht es um dich. Es geht nicht um irgendetwas theoretisch, theologischem, es geht um dich. Es geht darum, wo du stehst. Hey, vielleicht bist du in der Situation, wo du gerade erst kürzlich für was gebetet hast, und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber es kommt manchmal in meinem Leben vor, und dann passiert's. Das können Kleinigkeiten sein, das können große Dinge sein, aber hey, das ist einer der besten Gefühle, die man kennt. Man betet für etwas, es passiert, top. Aber vielleicht bist du auch heute an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich bete schon so viel, so lange für eine Person, für irgendein Event oder für irgendetwas, dass irgendetwas passiert und du merkst, klappt nicht. Und vielleicht merkst du auch schon so, hey, ich verliere Stück für Stück Mut und Glaube und es wird mehr zu so einem, ja, ich bete halt dafür, so ein bisschen wie einem Ritual vom Essen, statt wirklich Kommunikation mit Gott. Aber egal, wo du heute stehst, ich glaube, Gott hat vor, uns herauszufordern. Gott hat vor, das Thema Gebet neu mit uns zu entdecken. Und ich glaube, dazu müssen wir da anfangen, wo die Jünger angefangen haben. Und das ist Lukas 11, 1 bis 2. Ich lese es vor. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Also Jesus war im Gebet. Und als er aufhörte, sprachen seine Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht so, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Es ist eine ganz interessante Situation, weil Jesus ist schon an dem Ort und die Jünger kommen gerade dahin. Und das allererste, was die Jünger machten, ist, sie beobachten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel zu selten machen, wenn wir Bibel lesen. Hey, Jesus beobachten. Weil wenn wir uns anschauen, durch die ganzen Evangelien, wie oft Jesus im Gebet war, dann müssten wir doch merken, genauso wie die Jünger merken, hey, wenn das Gottes Sohn ist und er geht trotzdem ins Gebet, um wie viel mehr müssen wir auch ins Gebet gehen? Und sie sahen, wie abhängig er von seinem Vater war, von der Kommunikation zu seinem Vater. Dass er sich immer wieder an den stressigsten Tagen, in den stressigsten Situationen, nach den größten Wundern, vor den größten Wundern, an einen Ort zurückzog und gebetet hat. Es war für ihn kein nice to have oder noch mal kurz 3 Minuten vorm Schlafen. Es war für ihn die absolute Grundlage seiner Beziehung zu seinem Vater. Und dann fragen die Jünger, Herr, lehre uns beten. So ein bisschen wie ich in der Einladung erzählt habe, hey, das war meine Frage. Hey, wie sollen wir beten? Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal so gegangen ist, aber ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wann habe ich das letzte Mal Gott die Frage gestellt? Hey Gott, erklär mir, für was und wie ich beten soll. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch an unser Gebetsleben schleifen. Und ich habe 2 Bibelverse mitgebracht oder Bibelstellen mitgebracht, über die wir heute reden. Die eine ist Jakobus 4, 2 bis 3. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, und doch steht ihr mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Als ich diese Stelle gelesen habe, auch jetzt nochmal in der Vorbereitung, ich war schockiert. Ich sage euch, wie es ist. Es ist so eine Stelle, die zitiert man nicht gerne im Vergleich zu Gebet. Man zitiert super gerne, wer bittet, dem wird gegeben. Super. Oder wo 2 oder 3 in Einheit für etwas beten oder das Gebet eines Gerechten vermag viel. Auch Jakobusbrief, ist gleicher Brief sogar. Aber das ist eine total harte Stelle. Aber Gottes Wort ist nicht immer nur nett geschrieben. Es ist ehrlich geschrieben, direkt geschrieben. Diese Bibelstelle sagt 2 Dinge. Sie sagt, Punkt 1 ist, wenn wir nicht beten, quasi, haben wir kein Recht, uns bei Gott zu beschweren oder Gott anzuklagen, dass wir nicht haben. Das ist krass. Er sagt in der ersten Stelle, hey, ihr tut alles dafür, ihr ackert, ihr arbeitet, ihr tut, aber ihr betet nicht. Ihr kommt eurem Ziel nicht näher, weil ihr eure Anliegen nicht vor Gott bringt. Gebet ist nicht optional. Gebet sollte die Grundlage sein. In all unserem Eifer, in all unserem Tun. Und das Zweite ist, tut es nicht zu selbstsüchtigen Zwecken. Und das ist, eine Stelle, die mich am meisten challenged. Wenn ich diese Woche in meiner Zeit mit Gott war und gebetet habe, hey Gott, zeig mir dein Wort, zeig mir, was ich predigen soll, dann muss ich auch meine Motivation hinterfragen. Frage ich das Gott, weil ich am Sonntag im Heiligenhaus cool dastehen will und eine coole Predigt machen will? Oder frage ich das Gott, weil ich mir wünsche, dass ich in meiner Beziehung zu ihm wachse. Und ich wünsche mir für euch, dass das uns herausfordert. Was ist unsere Motivation im Gebet? Wenn wir etwas vor Gott bitten, mit welchem Herzen? Weil die Bibel sagt, Gott schaut direkt in dein Herz. Das heißt, wenn du sagst, hey Gott, ich bete, dass du die nächste Klausur gut werden lässt. Amen. Aber in deinem Herzen denkst du dir, ey, ich lerne eh nicht dafür oder ich muss eh dafür lernen, weil Gott wird nicht delivern. Hat er schon beim letzten Mal nicht gemacht, gab eine 5. Oder wenn du denkst, hey Gott, ich bete, dass der Streit aufhört und dass da Vergebung ist. Und deinem Herzen denkst du dir aber, ey, mit der vergebe ich auf gar keinen Fall. Dann guck Gott an deinen Worten vorbei, direkt in dein Herz und denkst dir so, hey, was los? Gott schaut auf dein Herz. Und diese Bibelstelle lehrt uns zwei Dinge. Gebet ist nicht optional, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, achte auf die Motivation in deinem Gebet. Lass sie nicht selbstsüchtig sein. Und die zweite Bibelstelle, Matthäus 6, 5 bis 13, ist die gleiche wie in Lukas, nur ein bisschen ausführlicher. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gerne in die Synagoge und in die Straßenecke stellen, um von Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon erhalten. Und wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließe die Tür und dann bete zum Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, schon lange, bevor ihr darum bittet. Ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Amen. Hey, nach Punkt 1 und 2, Punkt 3, auch sehr herausfordernde Aussage, reihe nicht leere Worte aneinander. Und ich muss bei diesem Beispiel oftmals daran denken, dass Sarah mich manchmal ein bisschen ermahnt. Ich bin in letzter Zeit wieder recht viel unterwegs und wenn ich dann nach so einer Berlin-Reise wiederkomme, dann habe ich wahrscheinlich davor den Tag zweimal Mittag gegessen und zweimal Abend gegessen. Nicht, weil ich so viel Hunger habe, aber weil man macht das scheinbar so bei Business-Meetings. Ich habe es nicht anders gelernt. Und dann habe ich so einen Tick drin. Und das ist so ein Business-Smalltalk-Tick. Ja, dann redest du den ganzen Tag klack, 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 klack und über Gott und die Welt. Und wenn ich dann nach Hause komme, kann ich das nicht abschalten. Und ich habe so ein paar Flauseln drin oder so Redewendungen drin, die sind so Smalltalk-Redewendungen. Und wenn ich dann nach Hause komme und ne, Sarah ist eine Person, die lebt für Worte, die verdient ihr Geld mit Worten, ihr sind Worte wichtig. Und dann kommt da so jemand rein, frisch aus der Berlin-Reise und blabbert nur dumm Zeug. Oder wenn sie auch Fragen stellt und versucht ein tiefes Gespräch aufzubauen, ja, war stressig. Ja, ist wie es ist. Da rastet ihr aus. Jetzt kein Halten. Und manchmal stelle ich mir das so ein bisschen vor, so muss es auch sein, wie Jesus manchmal meine Gebete sieht. Wo ich dann einfach sage, ja Herr, und das noch, und dies und jenes und das. Und er denkt sich so, Daniel, so, ich will mit dir reden, ich will mit dir kommunizieren, ich will, dass du es ernst meinst. So wie Sarah will, wenn ich mit ihr rede, dass ich es ernst meine, dass ich fokussiert bin. Und ich sage, ja, Arbeit war stressig, mir geht's gut und das Leben ist, wie es ist. Gott will wissen, warum ist es stressig? Er will wissen, was beschäftigt mich? Was war mein Highlight und mein Lowlight am Tag? Er will kommunizieren. Reihe nicht irgendwelche Worte aneinander, die du vielleicht schon seit Wochen, Monaten und Jahren aneinander reißt. Fokussiere dich auf die Intimität. Er will hinter den Smalltalk gucken. Ja, und dann Und das ist so der letzte Punkt. Gibt Jesus wirklich eine Anleitung über 4 Verse, wie sollen wir beten? Super simpel. Und ich habe versucht, das Ganze so mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Und wenn wir da jetzt mal durchgehen, unser Vater im Himmel, hey, da stecken 3 wichtige Infos drin, nur in diesen 4 Worten. Punkt 1 ist, unser Vater, es symbolisiert das Zusammenbeten. Wie oft treffen wir uns oder setzen uns mit unserem Partner oder setzen uns als Gemeinde zusammen und beten gemeinsam, gerade in diesen Zeiten. Die Bibel sagt, da wo 2 oder 3 in Einheit zusammen beten, da werde ich geben. Da wo 2 oder 3 zusammensitzen, da werde ich unter ihnen sein. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Wir sollten zusammen beten. Und dann finde ich es spannend, dass er sagt, er hätte ja aufhören können, unser Vater. Aber er sagt, unser Vater im Himmel, weil es 2 Bilder von Gott zeigt. Punkt 1 ist der Vater. Gott ist unser Vater. Wir können zu ihm kommen mit einer Intimität, mit einer Nähe. Aber auf der anderen Seite ist er auch im Himmel. Es zeigt seine Größe, seine Macht. Es zeigt, dass er Vater ist, aber gleichzeitig auch König der Könige. Dein Name werde geheiligt. In allererster Linie geht es um seine Ehre, sein Name. Und das schließt daran an, was wir vorhin gehört haben. Mach dein Gebet nicht egoistisch. Und in der theologischen Auslegung gibt es verschiedene Stufen der Anbetung. Ja, also Anbetung ist ja nicht nur Lobpreismusik singen, sondern Anbetung ist ja eine Art der Danksagung zu Gott. Und es gibt theologisch gesehen, jetzt mal der Überblick, 3 Ebenen. Und umso tiefer die Ebene ist, umso tiefer ist die Anbetung. Die 3 Ebenen finden wir in der Bibel. Das eine ist, Danke zu sagen, was er tut. Das ist die oberste Ebene. Eine Ebene tiefer finden wir das Thema, Danke zu sagen für wie er ist, weil du weißt, dass er grundsätzlich gut ist und Gutes mit dir vorhat. Aber die höchste Form der Anbetung in der Bibel, und das heißt auch das Wort Anbetung in der Bibel aus dem Griechischen, ist dich, das englische Wort surrender, dich aufgeben, dich in seine Hand geben. Weil du weißt, was er tut und wie er ist. Das ist die höchste Form der Anbetung, ist komplett alles niederzulegen und ihm abzugeben. Dein Name werde geheiligt. Ich lege alles in deine Hand. Und das geht weiter mit, dein Reich komme. Und die Frage, die ich hier für mich drunter geschrieben habe, will ich das immer? Weil dein Reich komme ist vielleicht nicht dein Weg. Ich habe ganz oft in meinem Leben erlebt, dass ich gesagt habe, Gott, es kann nicht sein, es ist 100% dein Weg. Und er war es nicht. Aber bin ich damit okay zu sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gib uns unser tägliches Brot. Jeden Tag das volle Vertrauen haben, in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Hey, wir haben es gut, wir haben einen Kühlschrank. Wir haben sogar einen sehr großen Kühlschrank, da passen sehr viele Sachen rein. Es war damals nicht immer so, die Leute haben gebetet und mussten im täglichen Vertrauen leben, dass Gott sie versorgt. Geistig, aber auch sonst Tag für Tag. Vergib uns, so wie auch wir vergeben. Ich glaube, das zeigt, dass Gott auch im Gebet nicht nur die guten Dinge hören will, sondern er will auch, dass wir mit unseren Fehlern zu ihm kommen. So ein bisschen bringst du deine Fehler vor Gott. Manchmal erwische ich mich selbst, dass ich so ein bisschen, wenn ich vor Gott komme, natürlich immer erst über die guten Dinge rede. Das habe ich damals auch schon bei meinen Eltern immer so gemacht. Wenn du eine 5 hast, musst du erstmal 3 gute Nachrichten erzählen, bevor du über die 5 reden kannst. Tipp für alle Jugendlichen hier, klappt immer. 3 gute Nachrichten, 1 schlechte, ist die schlechte vergessen. Und danach wieder 3 gute am besten. Aber manchmal wische ich mich auch so bei Gott, dass ich so ein bisschen versuche, obwohl diese Probleme und diese Fehler so offensichtlich sind, die so ein bisschen schön zu reden oder so ein bisschen drumherum zu fegen und zu dekorieren und zu sagen, ja, ist nicht so schlimm. Aber Gott will, dass wir mit unseren Fehlern kommen. Klar, er will auch, dass wir vergeben den anderen, aber er sagt auch, hey, vergib mir für meine Fehler. Bist du bereit, deine Fehler zu bekennen? Und das Letzte ist, führe uns nicht in Versuchung. Hey, beten wir, und ich habe mir das wirklich gefragt, wann habe ich das letzte Mal gebetet, führe uns nicht in Versuchung. Schon im Vorhinein zu sagen, Gott, hey, ich will gar nicht in das nächste Problem reinrennen, wo du mich wieder rausziehen musst, sondern ich will, dass du mich auf deinem Weg leitest, dass ich nicht in Versuchung gerate. Und das Wichtige ist auch, wenn wir dann in die Bibel gucken, wie führt uns Gott? Gott führt uns durch sein Wort. Sein Wort ist die Bibel. Lesen wir es. Das ist die Kommunikation zurück. Gebet ist unser Sprechen zu Gott, aber die Bibel ist Gottes Sprechen zu uns. Ich glaube, das sage ich immer sehr, sehr häufig, aber ich meine das auch so. Ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, um mit Gott zu kommunizieren. Aber wir sollten auch alles gebrauchen, was wir haben. Also nicht nur beten, sondern auch lesen. Und ich will zum Ende noch eine Geschichte erzählen. Und die ich sehr faszinierend fand und sehr augenöffnend. Und ich glaube, dass wir aus dieser Geschichte lernen dürfen für heute. Und das ist die Geschichte, wie wir heutzutage mit Gebet enden. Wir sagen Amen. Und Amen, das glaubt, das weiß jeder. Was heißt es? So sei es. Und es gibt eine Geschichte, die habe ich gehört von meinem ehemaligen Mentor und Pastor. Der war auch die Woche wieder da und deswegen konnte ich mich gut daran erinnern. Ist eine Geschichte aus Amerika, aus Texas. Und schon ein bisschen weiter her. Und in Texas ist es so natürlich, dass in dieser Gemeinde, die ist ein bisschen weiter auf dem Land, die leben sehr von der Landwirtschaft. Und es war dann natürlich ein sehr, sehr heißer Sommer. Und in diesem sehr, sehr heißen Sommer drohte die Ernte auszufallen, weil zu wenig Wasser da ist. Und dann ging der Pastor hin und hat gesagt, liebe Gemeinde, wir müssen uns zusammen versammeln, um für Regen zu beten, weil sonst leidet die Wirtschaft, sonst leiden die Familien darunter und ähnliches. Und die Gemeinde entschloss sich, ja, wir machen einen Worship Night, Freitagabend, und kommen alle zusammen und beten für Regen. Die Gemeinde kam zusammen, die Gemeinde lud noch weitere Leute an, der Kindergottesdienst plante eine Gebetszeit und alle planten es. Es wurden Flyer gedruckt, es wurde alles gemacht, alle kamen zusammen. Und der Pastor ging auf die Kanzel und sagte, bevor wir anfangen zu beten, will ich eine Frage stellen. Wer hat den Regenschirm für den Rückweg dabei? Und keiner in der Gemeinde hatte den Regenschirm dabei. Und der Pastor war schockiert. Weil die Bibel sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Die Bibel sagt, Gott weiß schon, bevor ihr betet, was ihr braucht. Und wir sagen am Ende des Gebets, so sei es. Aber nehmen keinen Regenschirm mit. Unfassbar. Und mein Wunsch ist, dass über was ihr auch alles heute noch betet und für was ihr auch noch alles heute noch dankt oder auch Gott fragt, dass ihr schon für den nächsten Schritt gewappnet seid, wenn ihr Amen sagt. Das heißt, wenn ihr betet, weiß ich nicht, dass in der nächsten Woche, ich glaube Covid, das ist mit mehr Leuten in der Gemeinde schwierig, aber mehr Leute in die Gemeinde kommen, stellt eine Reihe mehr. Wenn ihr sagt, hey Gott, zeig mir jemanden auf dem Herzen, den ich nächste Woche zum Mittagessen einladen soll, kocht eine Portion mehr. Und wenn ihr für Regen betet, nehmt einen Regenschirm mit nächste Woche. Whatever it is, lasst uns Gebet ernst nehmen. Und wenn wir sagen, so sei es, dann lasst uns gewappnet sein für den nächsten Schritt. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal gemeinsam mit uns das Vaterunser beten. Und dann gebe ich ab an Sandra. Seid ihr ready? Kennt es jeder? Ich habe leider keine PowerPoint. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Sehr cool. Vielen Dank.